Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr, niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion: Ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land sehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher, alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/minga und geben Sie beim Bezahlen den Code MINGA ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Servus miteinander. Eine frische Folge Mirsan 4 am Donnerstagvormittag mit Torben. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen an alle.
Und mit meiner Wenigkeit, Felix, ausnahmsweise mal wieder nur zu zweit, Torben. Kerry hat sich gerade noch abgemeldet, der hatte leider keine gute Nacht, kämpft bisher mit Kopfschmerzen, deswegen wuppen wir beide das. Wir schauen natürlich auf die Pokalpartie gestern gegen RB Leipzig, steckt eine Menge drin, war ein interessantes Spiel. Wir gucken auf den Sieg gegen Hoffenheim zurück, natürlich auch voraus aufs Bundesliga-Wochenende gegen Werder Bremen und auf einen möglichen Ersatz für Leon Goretzka. Da hatte Lothar Matthäus gestern einen interessanten Ansatz. Folge 37, auf geht's.
Mirsan 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Torben, du warst im Stadion gestern. Ich sag mal kurz, wie ich das Spiel von der Couch aus wahrgenommen habe. Für mich war es lange so, die Bayern ein bisschen fahrig, einfache Fehler, Fehlpässe, nicht ganz so griffig, wie man es sich vielleicht wünscht aus Bayern Sicht. Und am Ende war es dann aber ein relativ souveränes und auch ein verdientes 2:0 mit ein paar Szenen, die dann schon kritisch waren. Wir reden gleich noch über einen möglichen Elfmeter für RB Leipzig und so. Wie hast du es denn im Stadion wahrgenommen?
Ja, hast du eigentlich schon sehr gut dargestellt. Ich fand auch die ersten 15, 20 Minuten war Leipzig richtig griffig, war gut im Spiel. Man hat gemerkt, die wollen was mitnehmen. Gerade auch über die Seite von Fonzie Davis, das sprechen wir gleich auch noch, auffällig, dass er noch nicht so weit ist oder nicht da ist, wo er auch vor seiner Verletzung war. Das ist aber auch normal, wie gesagt, nach so einer langen Ausfallzeit. Und ja, dann gab es eben halt diese strittige Szene, 27. Minute. Ich auf der Tribüne saß da und habe gleich gesagt, faul. Und dann habe ich schon gedacht, oh, jetzt bin ich mal gespannt, wo geht das hin? Also Elfmeter oder Freistoß? Aber in der Situation gar nicht zu pfeifen, das hat mich dann doch sehr hochgradig überrascht. Abseits nach 4 Minuten, klare Entscheidung, alles gut. Ja, und dann ist es halt, sind es halt die Bayern, ne, die mit ihrer individuellen Klasse, mit Diaz, mit Kane, mit Olise,
der Pass von Olise, boah.
Der Pass auf Stani, der war natürlich auf Diaz, der war Wahnsinn. Also man sieht schon dieses blinde Zusammenspiel der Offensivspieler, auch wie Stani den Elfmeter rausgeholt hat. Ne? Also er hatte einige Läufe gehabt, Tiefenläufe auch in dem Spiel gestern gegen Leipzig. Da hast du schon gesehen, dass das auch so ein Matchplan war von Kompany und Stani sehr häufig auch diese Wege da in diese Schnittstelle, in diese Räume zu gehen und auch zu finden. Den Elfmeter rausgeholt und ja, am Ende sage ich auch, das war ein verdienter Sieg für die Bayern. Auch wie gesagt, wenn sie Phasen im Spiel hatten, die sie auch überstehen mussten und das haben sie gemacht und am Ende nach 6 Jahren wieder im Halbfinale. Das hat man gestern auch in der Mixed danach gespürt, dass da richtig die Erleichterung groß ist und jetzt sogar so dieses Triple-Gefühl bei Manuel Neuer, bei Kimmich, bei Max Eberl, Herbert Hainer, so man spürt schon, Das macht was mit der Mannschaft und dementsprechend froh und stolz waren sie auch nach dem Spiel.
Ich habe tatsächlich, ich glaube, es war so in der 58. oder so, habe ich gesagt, ey, in den nächsten 5 Minuten macht Bayern ein Tor, weil da war es dann eben so diese Phase, wo es nochmal diese paar Prozent mehr waren, eben diese Griffigkeit, ein bisschen mehr der Wille und der Zug zum Tor. Und dann sind die Bayern halt einfach so gut. Dann holst du halt den Elfmeter raus und dann bringt dich Harry Kane in Führung. Und dann macht's Luis Diaz natürlich danach auch überragend, hast du gerade schon angesprochen. Vielleicht nochmal kurz auf dieses mögliche Foul einzugehen, eben an Nusa. Ole Werner hat gesagt, einfach schlecht. Also der Schiedsrichter an dem Tag, für den war es auf jeden Fall natürlich ein Foul. Da sind wir uns auch, glaube ich, einig. Ist es für dich dann, also, oder konntest du nochmal genau hingucken, ob es dann auf der Linie war? War es außerhalb? Weil wie gesagt, dass es ein Foul war, da sind wir uns einig, ne?
Ja, genau. Ich habe es danach tatsächlich noch nicht in der ganz genauen Einstellung oder Slow-Mo auch gesehen, wie auch immer, aber ich habe mich trotzdem gewundert und das ist halt das, was mich momentan ärgert, insgesamt auch bei unseren Schiedsrichtern, dass das Niveau gnadenlos nach hinten oder nach unten geht. Das ist leider so, das gibt jedes Wochenende Entscheidungen, ich weiß nicht, ob die sich zu sehr dann auf den VAR verlassen oder dass da jemand ist oder ich weiß es nicht, und die Konsequenz beim Pfeifen, Einschätzung von Situationen, und das war ein klares Foul. Also das sehe ich oben auf der Tribüne. Und dann eben halt zu entscheiden, auf der Linie oder nicht. Aber auf jeden Fall musst du dort pfeifen und hast ja dann immer noch mal die Möglichkeit, aufs Ohr zu bekommen, du schau dir die Szene noch mal an. Oder es war klar auf der Linie oder er zieht vielleicht vorher schon das Foul leicht und er fällt rein. Alles Dinge, die du dann vielleicht im Nachgang ja noch mal lösen kannst. Aber da überhaupt gar nicht zu pfeifen, das hat mich schon sehr, sehr, sehr gewundert. Und ja, das sind dann so kleine Situationen, die möglicherweise dann eben halt auch ein Spiel entscheiden können. Ich sage jetzt nicht, klar, Elfmeter ist sicher drinne. Nein, weiß man ja auch nicht, ein Freistoß. Die haben aber ganz gute Zocker dabei, die gerade auch aus so einer Position da möglicherweise was draus machen können. Und von daher sind solche Situationen dann eben halt bitter. Und wir reden ja auch noch über Hoffenheim. Also es sind momentan, jetzt gerade auch bei den Bayern-Spielen, Situationen dabei, ob für oder gegen, völlig davon mal unabhängig. Aber die Schiedsrichter sind momentan Grotte, sage ich auch ganz klar. Und da muss sich in Zukunft auch ein bisschen was ändern.
Dann lass uns doch kurz noch bei dem Thema bleiben. Hättest du einen Lösungsansatz? Weil ich mir jetzt, was ich mir mittlerweile dachte, und ich war echt lange ein Freund des VAR, so grundsätzlich, auch wenn es natürlich Dinge gibt, wie dass es lange dauert teilweise etc., die mich gestört haben, aber mittlerweile bin ich echt so auf der Seite VAR behalten, ja, aber wirklich nur bei faktischen Sachen, also bei Abseits und gar nicht mehr bei so viel mehr dann. Und ja, überlass die Entscheidungen, die am Ende irgendwie immer subjektiv sind, überlass die den Schiedsrichter auf dem Feld. Und ob wir dann über den Schiedsrichter auf dem Feld diskutieren über den VAR, das ist ja dann auch nicht entscheidend, weil diskutieren werden wir immer. Und dann sparst du dir, finde ich, viel, viel Stress, viel Streitpotenzial so mit so einer Variante. Weil wie gesagt, dass dann eine faktische Entscheidung wie Abseits, ja oder nein, zählt das Tor oder nicht, völlig okay, macht es definitiv fairer, und das lässt sich ja auch in 99% oder zumindest 95% der Fälle wirklich auch ganz klar entscheiden. Aber so diese Sachen, wie gestern eben wieder auch, schwierig.
Ja, bin ich komplett bei dir, weil die Hoheit sollte eigentlich der Schiedsrichter haben in dem, was er sieht, in den Entscheidungen, was er macht. Aber ich habe eben das Gefühl, dass er immer wieder so hat, oh, ich könnte jetzt eine falsche Entscheidung treffen, weil dann das nochmal 8-mal im Keller geprüft wird und so. Und diese Denke an und für sich, ich glaube, das verunsichert auch die Schiedsrichter. Ich bin bei der Torlinientechnologie, ja, Ball drin, ja, nein, bumm, piepen auf die Uhr oder wie auch immer, Signal, wunderbar, klar, abseits kannst du ja dann auch faktisch nachweisen. Aber das Problem ist, dass ja dann eben auch noch ein Blinder im Keller sitzt und dann eben auch nicht einschreitet oder die Situation auch nochmal, weil es soll wohl, so wie David Raum gesagt hat, wohl auch eine Kommunikation mit dem VAR irgendwie gegeben haben, der ihn dann wohl aufs Ohr gebrabbelt hat. So hatte David Raum das irgendwie wiedergegeben. Und dann sage ich mir, wer entscheidet dann unten im Keller? Das ist dann auch wieder ein Schiedsrichter, wo ich dann auch hinterfrage, kann der solche Situation, hat er selber mal Fußball gespielt oder kann der solche Situation selbst einschätzen oder nicht? Und deswegen, die Schiedsrichter können nicht mehr frei entscheiden, und deswegen bin ich auch bei dir, das wieder ein bisschen zu reglementieren und eben halt nur begrenzen auf Abseits Tor, ja oder nein. Und alles andere muss dann ein Schiedsrichter sehen und entscheiden. Es sind ja auch noch zwei an der Linie, die da auch noch ein bisschen mit dabei sind, und der vierte noch so, und dann ist dann auch gut, und lass die Jungs auf dem Platz entscheiden. Und wenn es mal auf die Mütze geht danach, ich meine, es gibt auch so auf die Mütze, es gibt so ja noch mehr auf die Mütze, ja, da wird ja noch mehr diskutiert, weil man eben dann die Bilder nochmal sieht, und das macht dann ja manchmal nochmal ratloser, wenn man sagt, also wie kann der das auf dem Platz nicht sehen? Und auch der Sportskamerad unten im Keller, ist er gerade auf Toilette oder ist er ein Döner oder, also mal wirklich, also oder du beides. Denkst ja manchmal, ja, oder beides, genau. ja, und deswegen, muss da grundlegend, glaube ich, auch mal vielleicht drüber nachgedacht werden, aber glaube nicht, dass das passiert.
Es gibt ja dann auch, vielleicht das noch kurz, es gibt ja auch so die Ideen mit Challenge oder mit eben mit Ex-Profis im Keller und so. Aber also ich denke mir, macht's doch nicht komplizierter, als es sein muss. Macht's faktisch, macht's klar und dann müssen wir auch nicht mehr drüber diskutieren, was ist denn die andere beste Lösungsmöglichkeit. Weil dann werden wir mit Challenges werden wir wieder Diskussionen haben. Wie viele gibt's? Müsste es eigentlich Situationen geben, wo du es nicht machen kannst oder eben schon? Du öffnest damit wieder ein neues Diskussionsfeld und irgendwann muss es mal eine Lösung geben, die dann auch funktioniert, die so bleibt und die den Fußball dann gerechter macht und gleichzeitig aber die einfach funktioniert, die diese Diskussion, die wir jetzt gerade auch wieder seit 5 Minuten führen, halt zunichte machen.
Aber diskutieren wir kurz weiter, weil wir gerade darüber reden. Exemplarisch für mich Hoffenheim-Spiel. Ja, das ist die Geschichte mit der roten Karte für Akpoguma. Und Luis Diaz, die Situation. Jetzt sag ich dir, wenn ich jetzt unten im Keller gesessen wäre oder irgendein anderer Ex-Profi, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass diese Entscheidung anders ausgefallen wäre. Weil das ganze Bild, wie die sich zueinander bewegen, wie Luis Diaz zwei Hände nimmt, an seinen Arm zieht und sich dadurch die ganz kleine Position oder diesen ganz kleinen Vorteil dadurch erhascht, das ist einfach so. Und dann danach, natürlich kommt er in Strauch im Feld und zieht ihn dann auch mit runter, den Luis Diaz. Aber so wie der ganze Zweikampf angefangen hat, ist das für mich niemals ein Foul, ein Elfmeter oder gar eine rote Karte. Also rote Karte, dann kommen wir wieder zum Regelwerk. Das sollen ja auch die Schiedsrichter von mir aus unten im Keller und auch am Platz entscheiden, weil die Regelkunde, das ist ja Wahnsinn, worauf du da alles achten musst. Aber die reine Bewertung eines Zweikampfs, und das lässt mich manchmal wirklich ratlos zurück, wo ich sage, ey Leute, das müsst ihr dann auch, wenn es der Schiedsrichter nicht sieht in dem Fall, das ist ja dann wieder so eine knifflige Situation. Aber selbst dann ohne VAR, wenn die Entscheidung so gepfiffen worden wäre, dann muss man das akzeptieren, dann hat ein Schiedsrichter auf dem Feld seine Entscheidung getroffen. Aber wenn dann eben halt noch einer unten im Keller sitzt und das nochmal aus 4 Perspektiven sich nochmal anschaut, dann musst du klar darauf entscheiden, dass es eben halt in dem Moment ein Stürmerfoul war und er sich dadurch in eine entsprechende Position gebracht hat. Und das sind halt Zweikampfbilder, die meines Erachtens dann auch einige Leute nicht richtig einschätzen.
Bin ich komplett bei dir und ich habe ungefähr 18 Ligen unter dir gespielt und genau das war mein erster Gedanke. Das ist ein ganz klassischer Zweikampf da im Strafraum und ist genauso, wie du beschrieben hast. Und ja, es ist dann einfach, also Ole Werner hat gesagt, es ist einfach schlecht jetzt die Leistung gestern, aber das ist dann auch einfach schlecht. So, dass es da nicht mehr Schiedsrichter gibt, die dieses Auge auch haben. Klar, es ist am Ende, bleibt es alles irgendwie subjektiv und man kann es so sehen und so, aber ich bin, wie gesagt, komplett bei dir und vermeintlich kennen wir uns beide auch zumindest einigermaßen mit Fußball aus.
Jawohl.
Hoffen wir, machen wir gleich noch kurz sportlich. Ja. Lass uns noch kurz beim Spiel gegen Leipzig bleiben. Vielleicht fangen wir links hinten an, bei Alphonso Davies. Du hast es schon kurz angesprochen und ich glaube, es geht auch in die Richtung, ich sehe es auch ein bisschen so, ihm fehlt noch so das letzte Quäntchen einfach. Es gab den einen Zweikampf mit Diomonde, wo er wirklich alt aussieht, wo er einfach diesen ersten schnellen Schritt nicht hinterherkommt, wo ihm so die Reaktionszeit fehlt. Und hier und da auch einfach die Durchschlagskraft offensiv. Auch wenn das Tempo zwar schon wieder da ist, aber so diese fußballerischen Feinheiten. Würdest du sagen, ist jetzt nach dieser langen Verletzung noch völlig normal oder soll es eigentlich langsam wieder wie gewohnt funktionieren?
Ja, er braucht noch Spiele, Spielrhythmus, Spielpraxis, um dann eben halt auch wieder so, ja, in das Gefühl für die richtigen Zweikämpfe zu haben, für ja, so ein Selbstverständnis. Man merkt es ihn an, er hat auch noch nicht wieder dieses 100%ige Selbstvertrauen. Ballannahme, Ballmitnahme, so, da siehst du manchmal irgendwie so beim Pass auch, wie gesagt, die ersten 15, 20 Minuten, da habe ich gesagt, oh weia. Geschwindigkeit, klar, hat er wieder, das sieht man auch in der zweiten oder ersten Halbzeit läuft er da auch nochmal wieder einen ab und die Zuschauer feiern das, alles gut, aber man sieht, dass diese Leichtigkeit, dieses komplette Vertrauen noch nicht wieder zurück ist und das, klar, geschuldet aufgrund der schweren Verletzung, die er hatte, waren ja 8 Monate, 9 Monate knapp, die er raus war, deswegen ist es normal, dass du eben halt über Spiele dann auch wieder so ein bisschen deine Sicherheit bekommst und da braucht aber noch ein bisschen oder vielleicht auch hoffentlich nicht ganz so lange, aber man merkt schon, dass Fonsi da noch nicht bei seinen 100% ist.
Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr. Niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion? Ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land sehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher. Alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/minga und geben Sie beim Bezahlen den Code MINGA ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Genau, es ist auch, glaube ich, klar, dass das jetzt keine Kritik ist von uns in dem Sinne.
Nee, gar nicht.
Eine Feststellung. Aber ja, die Bayern brauchen ihn dann im März, im April auf jeden Fall in Bestform, weil potenziell ist er natürlich einer der besten Linksverteidiger der Welt mit seinem Tempo, ja. Mit seinen Dribblings, aber auch ja mit seiner Zweikampfstärke defensiv, wo er, finde ich, sich in den vergangenen Jahren auch deutlich gesteigert hat bei den Bayern.
Aber viel spielt sich natürlich auch hier zwischen den Ohren ab, ne? Also das ist ja dann eben halt der Kopf, der eine ganz entscheidende und wichtige Rolle spielt. Ich glaube, dass er von seiner körperlichen Konstitution auch wieder ja fast soweit sein sollte und soweit sein kann. Aber wie gesagt, das ist natürlich dann immer noch ja, eine schwere Verletzung gewesen und wie gesagt, du merkst selber, Maas läuft noch nicht ganz so leicht, ich habe hier und da nochmal einen Stockfehler oder einen Fehlpass oder so und das sind natürlich alles Dinge, die du dann auch erstmal so ein bisschen aus dem Kopf rausbekommen musst und aber da mache ich mir keine ganz großen Gedanken, also in der Crunch-Time wird Fonsi dann hoffentlich auch wieder das nötige Selbstvertrauen haben.
Bin ich auch von überzeugt. Lass uns mal kurz, dachte ich mir spontan, als du den Namen Josip Stanisic vorhin in den Mund genommen hast, also eben andere Abwehrseite, gestern Rechtsverteidiger gespielt. Ich frage dich erstmal, wie erlebst du den? Wie siehst du ihn aktuell? Gerade so auf der Außenverteidigerposition?
Er hat es jetzt in den Spielen, finde ich, ganz ordentlich gemacht und eben halt jetzt auch sich mehr zuzutrauen und auch eben halt die Wege nach vorne zu machen, zu gehen. Lücken, die sich auftun durch Positionsspiel der Bayern, dann eben auch zu sehen und zu belaufen. Das hat er auch in der zweiten Halbzeit, einige Male gemacht, wo er die Situation erkannt hat, durchgestartet ist und dann kam der Ball nicht. Dann hat er sich auch geärgert. Also ich finde es gut, dass er sich jetzt auch vermehrt nach vorne mit einschaltet. Das, was Conny Leimer ja auch sehr häufig macht, diese Wege, diese unfassbaren Wege auch zu gehen, auch wenn dann der Ball nicht kommt, aber das immer wieder zu machen und so eben halt dann auch wieder neue Räume und Passmöglichkeiten für die anderen Mitspieler zu schaffen. Ich finde, er ist momentan in einer echt, echt guten Form und macht das defensiv sehr stabil. Bin gespannt, wie Kompany das auf Strecke dann auch handeln wird bei den wichtigen K.O.-Spielen, die dann da irgendwann mal kommt, ob es dann, glaube ich, auch wieder Conny Leimer möglicherweise ist, der hinten dann eben halt auch mit seiner Energie, mit seinem Zweikampfverhalten, auch gestern, wo er eingewechselt worden ist, einmal hinten an der Eckfahne da ja sich wieder festgebissen hat und ich glaube, Nusa war es auf der Seite. Das war schon, oder Diamond, den weiß ich, aber das war irre, wie der kurz ausgespielt war und dann ist er sofort wieder da. Ich finde, die haben jetzt auf der Rechtsverteidigerposition, Außenverteidigerposition jetzt nicht das ganz große Vakuum. Es ist eben halt beide sind keine richtigen klassischen gelernten Außenverteidiger, die jetzt da wirklich völlig ausgebildet sind auf dieser Position. Aber gerade Conny hat das eben halt auch bei den Bayern jetzt unter Kompany ja sich dazu einen Top-Außenverteidiger entwickelt.
Absolut. Und ich wollte eben darauf hinaus, ich finde Josip Stanisic defensiv wirklich, wirklich gut, macht wahnsinnig viele Wege und du hast auch immer das Gefühl, dass er zu 100% da ist, genauso wie Conny Leimer. Mir fehlt bei Stani manchmal so ein bisschen die spielerische, fußballerische Klasse
offensiv. Ja, genau.
So ja. Dieses technische, wie du sagst, einfach kein klassischer Außenverteidiger. Das ist halt kein Marcelo, das ist kein Philipp Lahm. Aber trotzdem macht das wirklich gut und ich kann mir auch vorstellen, dass er in der Zukunft dann auch wieder, war ja eh ein bisschen so vorgesehen, dann wieder auf der Innenverteidigerposition auch Einsatzzeiten kriegt, weil ich finde, so rein vom fußballerischen Profil ist er da vielleicht sogar noch ein paar Prozent besser aufgehoben. Aber
ja, komplett bei der. Also das ist ja seine Hauptposition, wo die er, glaube ich, auch am besten ausfüllen kann mit den Fähigkeiten, die er hat. Und gerade wie du aussiehst, so technisch natürlich auch jetzt nicht auf diesem Top-High-Level unterwegs. Komplett solide, überwiegend sicheres Passspiel, aber eben halt so auf ganz engen Raum und so, das ist dann natürlich auch nicht so sein Paradegebiet, aber nochmals, macht es momentan wirklich sehr, sehr gut. Und defensiv brauchst du ja auch eine gewisse Struktur und das machen die sehr ordentlich.
Absolut. Dann lass uns eins nach vorne erstmal gucken, bevor wir nachher noch kurz über Manuel Neuer sprechen. Alex Pavlovic ist mir gestern positiv aufgefallen, erstmal im Spiel per se. Und was mir dann aber noch aufgefallen ist, ist, wie emotional er plötzlich dann auch mal war. Ne? So kennt man ihn jetzt gar nicht unbedingt immer. Hast du dich gewundert in der Situation, dass es so aus ihm herausbricht?
Ich fand's geil, tatsächlich. Ich saß auf der Tribüne und also so, jetzt endlich mal Zunder und dann auch den Mitspieler zu verteidigen in der Situation, weil dieser Schubser gegen Musiala, das war halt Frust pur, ja, das hast du schon gesehen und völlig unnötig und deswegen finde ich es gut, wenn halt ein Teamkollege da aus dem Sattel kommt und da dann eben halt auch Emotionen zeigt. Aber ich bin bei dir, dass es dann ausgerechnet Pavlo in dem Moment war, der sonst eigentlich sehr besonnen ist und obwohl so ganz besonnen auch nicht, der mag auch nicht verlieren, hat mir sehr gut gefallen. Und was mir dann eben noch sehr gut gefällt, ist halt, du siehst, und da siehst du, wer ist so Führungsspieler, wer ist da, wer traut sich. Harry Kane macht den Weg dann auch, der ist sofort da, Jonathan Tah, Upa, das sind Kimmich, es sind halt immer so auch dieselben, wo du siehst, Alter, die verteidigen die Mannschaft, die gehen da rauf. Klar, von Leipzig kommen dann auch ein paar dazu. Aber du hast bei Bayern immer, weißt du sofort, wer, wenn's Trouble gibt, wenn es so eine Rudelbildung gibt, wer dann da hinkommt und wer da mit aufräumt. Und Manu kam ja auch noch mit raus. Der hat ja einen einigermaßen kurzen Weg dann auch noch gehabt. Und
kurzer Dienstweg.
Emotionen gehören dazu. Und ich finde es gut, dass man da auch mal so Situationen hat, wo man auch mal so ein bisschen Frust rauslassen kann, ohne da jetzt einen mit dem Vierer-Bob hüfthoch irgendwo über die Bande zu grätschen. Das geht auch. Aber von daher, Pavlo ist ein Spieler, der gerade auch in den letzten Wochen eine Passmaschine ist. Er hat ja, glaube ich, einen neuen Rekord aufgestellt in der Champions League, was die Anzahl der Pässe angeht. Und das spricht ja auch schon für sich, wen er da hinter sich gelassen hat. Von Kimmich kennen wir es ja auch, aber Pavlo, wie der das Spiel initiiert, welche Wege er geht, so ein schlauer Spieler, antizipiert, super, tolles Passspiel, super Technik, tolle Entwicklung genommen.
Das ist ehrlich gesagt für mich mittlerweile auch einer der jetzt, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber einer der besten Sechser der Welt mittlerweile geworden. Und gerade auch in der Kombination mit Kimmich ist es auch eine Doppelsechs, die sich in Europa wirklich überhaupt nicht verstecken braucht. Klar, gibt noch ein paar, die da mindestens mal mithalten können. Aber trotzdem, das funktioniert einfach sehr, sehr gut in der Kombination auch. Wir reden ja nachher auch noch kurz über Leon Goretzka, seinen Abschied im Sommer und den möglichen Ersatz. Dann lass uns noch ein bisschen weiter nach vorne gehen, was die Positionen betrifft. Vielleicht der überragende Spieler gestern, Luis Diaz, was der unterwegs ist, was der rackert, was der Bälle fordert, was der Räume aufreißt, auch mit seinen Wegen. Das ist schon überragend und dann macht er natürlich auch noch sein Tor. Was fällt dir zu ihm aktuell noch ein? Ist er vielleicht gerade, ist das jetzt so die beste Phase von ihm? Seit er bei den Bayern ist gefühlt, wird so langsam kontinuierlich immer so ein kleines bisschen noch mal besser bei ihm?
Genau, das sagst du richtig. Also ich fand ihn eigentlich von Anfang an gut, weil er viel gearbeitet hat. Seine Mentalität, seine Energie, die er auf das Feld bringt, ist sehr gut für die Mannschaft, weil er nicht nur nach vorne viel arbeitet, auch nach hinten. Also ganz unangenehm zu bespielen, auch in der Defensive. Aber was er jetzt gerade auch nach vorne macht und zeigt, mit welcher Power, mit welcher Entschlossenheit, Chaos verursacht auf dem Platz. Wenn er den Ball hat, dann passiert was. Und wer hat das gestern gesagt? War das Josh oder Manu? Einer von beiden sagte jedenfalls so, ja, das, ich glaube, Kimmich war es, befragt zu Diaz, hat er auch gesagt, das ist unglaublich, was er für eine Freude auch ausstrahlt, Freude zu kicken, Spiele zu gewinnen, aber einfach nur Fußball zu spielen und dass er alle drei Tage diese Freude auch ausstrahlt und der kann das war noch die Aussage und das zeigt er momentan, der ist nicht kaputt zu kriegen, der rennt und macht und ackert und schießt jetzt momentan die Tore, lässt selten einen liegen, was ja so am Anfang nochmal so ein bisschen bei ihm der Fall war, wo die auch gesagt haben, ja, so Chancentod und der hat schon ein paar hundertprozentige auch in der Hinrunde liegen lassen, aber momentan habe ich so das Gefühl, dass er ja die beste Phase hat, seitdem er bei den Bayern ist.
Und cool, ich glaube, das darf ich schon spoilern, wir haben ihn nächste Woche im Interview. Kerry
ja,
wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach mit ihm unterhalten dürfen, auf Spanisch. Kerry ja auch fließend Spanisch unterwegs.
Sprachenwaffe, ja.
So, da bin ich sehr gespannt. Ist mit Sicherheit nochmal eine coole Gelegenheit, die nochmal ein bisschen besser kennenzulernen. Übrigens, ich war ja übers Wochenende durfte ich in England sein, in Liverpool und in Manchester. Ja. Und da ging es natürlich auch ein bisschen um, was sind aktuell für Spieler da und auch natürlich die Frage, was ist in München so los? Und zwei oder drei Leute, Fans, unabhängig voneinander, haben alle gesagt, ey, der Abgang von Luis Diaz, das war echt ein großer Fehler aus Liverpool-Sicht.
Ach, Quatsch,
dem trauen sie noch nach. Dem trauen sie noch total nach, weil eben auch wegen all dieser Attribute, und damit passt du natürlich auch perfekt in der Premier League mit dem Einsatz, mit der Körperlichkeit und so, ja, den hätten sie gerne in Liverpool behalten. Deswegen werden die Bayern froh sein. Wir waren am Anfang ja auch mal kritisch, ne? Gar nicht mehr so jung, relativ teuer und so, aber genauso wie Harry Kane, würde ich Stand jetzt sagen, ist er jeden Cent wert und hat diese Mannschaft einfach nochmal auf ein neues Level gebracht, auf ein kleines neues Level zumindest.
Ja, absolut.
Dann schauen wir noch zwischen die Posten auf Manuel Neuer. Gestern solides, gutes Spiel gemacht, nach dem kleinen Aussetzer gegen Hoffenheim und vor allem aber danach in der Mixzone auch gesagt, ich glaube bei dir, bei euch am Mikrofon, WM, nee, definitiv nicht mit mir, er schließt das aus, Rücktritt ist in Stein gemeißelt. Hat es dich erstmal in dem Moment überrascht, dass es nochmal mit der Deutlichkeit aus ihm herauskommt?
Ja, wenn ich ehrlich bin, eigentlich nicht, weil er hat sich klar positioniert, er hat sich seine Gedanken gemacht, er ist klar aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Jetzt kommt mein Aber und deswegen habe ich diese Nachfrage noch gestellt, nachdem ein Kollege, glaube ich, die Frage gestellt hat, Heiner hat gelobt und die Besten müssen bei der Nationalmannschaft spielen und dann hat Manuel sich ja dazu geäußert und dann habe ich eben bewusst nochmal diese Nachfrage gestellt, also das ist komplett in Stein gemeißelt und dann sagt er ja, hat mich jetzt nicht überrascht, aber ich wollte dieses absolute nochmal hören von ihm, weil manchmal waren die Aussagen auch so, ja, noch nicht für mich so hundertprozentig klar formuliert, sondern war immer nochmal so ein bisschen, zuletzt ging es dann aber auch schon in die entsprechende Richtung und deswegen war es halt einfach nochmal die kurze Nachfrage von mir und ja, ich finde es auch total legitim und man darf ja nicht vergessen, auch je öfter diese Nachfragen kommen, wir haben mit Olli Baum momentan einen richtig guten Torhüter, das hat man auch gesehen beim Spiel Hoffenheim gegen die Bayern, auch wenn er 5 kassiert hat, hat er 3, 4 Weltklasse rausgeholt, genauso wie Manu auch einen Fehler gemacht, aber hat er auch 2, 3 herausragend gut rausgeholt, auch den von David Raum. Da aus der Entfernung ins kurze Eck, wie er da noch den Arm hochkriegt und den dann noch aus dem Knick oben rausholt, das war halt auch wieder eine Weltklasse-Leistung. Und die zeigt er natürlich auch Woche für Woche. Und deswegen kommen ab und zu natürlich nochmal die Fragen aus. Rücktritt von Rücktritt haben wir alle schon gehabt, nicht nur beim Fußball, in sämtlichen Sportarten. Und deswegen, nein, überrascht hat es mich nicht in dieser Klarheit, weil ich glaube, dass Manu sich ganz große Gedanken gemacht hat mit dieser Entscheidung. Und die ist in Stein gemeißelt, ja.
So schaut's aus. Heißt dann auch, Stand jetzt, Oliver Baumann, deine klare Nummer 1 für die WM?
Ja, dadurch, dass Marc-André Ter Stegen eben halt nochmal wieder operiert worden ist und jetzt Monate wieder ausfallen wird, sehe ich da jetzt nicht die Möglichkeit für ihn eben halt dann noch Spielpraxis schnell zu generieren vor einer WM. Das ist ja jetzt nicht nur die eine Verletzung gewesen, sondern in Row ja schon, glaube ich, die 3., 4., wo er auch operiert werden musste. Und deswegen hätte ich es ihm natürlich auch gegönnt aufgrund seiner Vita und jedes Mal hinter Manuel Neuer dann eben zu der Zeit hinter dem weltbesten Torhüter die Nummer 2 zu sein. Aber, und jetzt kommt mein Aber, dass Olli Baumann macht es hervorragend. Also ich finde, der ist erfahren, ist ein älterer Torhüter, er kommuniziert viel, der hat schon unendlich viele Bundesligaspiele und internationale Spiele dann auch schon absolviert, strahlt eine Ruhe aus, hält perfekt momentan und deswegen muss man auch, je näher die WM kommt, auch immer mehr Olli Baumann den Rücken stärken und gar nicht mehr so groß nachdenken über Keeper X, Y, sondern jetzt eben halt sich damit auch abzufinden, dass wir mit Olli Baumann einen erfahrenen und guten Torhüter hinten zwischen den Pfosten haben.
Und weg vom rein Sportlichen, finde ich auch, hat er sich einfach verdient, so das nochmal als ja, wahrscheinlich letztes Karriere-Highlight, WM-Torwart Nummer 1 für Deutschland zu sein, hat über 500 Bundesligaspiele mittlerweile gemacht für Hoffenheim. Eine absurde Zahl, war immer da als Nummer 2, als Nummer 3 bei der Nationalmannschaft. Und es ist aber nicht nur natürlich eine Gefälligkeit, sondern er ist, wie du sagst, einfach auch ein guter Keeper und hat sich's auch mit seinen Leistungen verdient. Und ja,
und wie er es macht,
glaube ich, ja.
Ja. Jetzt eben halt, es wird immer wieder diskutiert über, ne, kommt Marc-André Ter Stegen zurück? War ja vorher so eigentlich so, dass er da möglicherweise bei der WM zwischen den Pfosten steht. Kommt Manuel Neuer zurück? Ich meine, das macht ja auch irgendwas vielleicht mit dir. Ich weiß nicht, wie nah Olli das an sich ranlässt, aber irgendwann wird es mich persönlich, glaube ich, auch nerven, wenn du denkst, ey, ich zeig doch hier über Jahre hinweg super Leistung, gerade auch die letzten Länderspiele, wenn man sich die anschaut, vom Olli, also überragend, und dann immer wieder so, na, die fragen dann doch nochmal nach dem und dem, kommt der vielleicht zurück. Ja, und das macht er eben halt gut, ne? Das Pad an ihn ab, hält souverän, lässt sich das nicht anmerken, bekommt keine Flatter, ist sachlich und ruhig, total stark bei Interviews. Also das muss genau, man das auch erstmal aushalten.
Sympathischer, ne? Kerl. Ja, komplett. Ja, Hoffenheim noch kurz, wenn wir gerade bei Manuel, bei Oliver Baumann sind, aber kurz noch Thema DFB-Pokal, die Bayern jetzt im Halbfinale zusammen mit Stuttgart, Freiburg und Leverkusen, man muss schon sagen, Bayern jetzt nochmal klarer Favorit, dass sie den Pokal endlich mal wiederholen, oder wenn alles normal läuft sozusagen, klar, Finale ist nochmal speziell in Berlin, aber im Grunde müssen sie es jetzt mal wiederholen, vielleicht kann man es so sagen.
Ja, absolut. Und das, wie gesagt, das war das, was du gestern gespürt hast, auch in der Mixed, ne? Also Erleichterung, jetzt im Halbfinale, aber sofort, ne, Visier runter und nicht nur Halbfinale, wir wollen ins Finale, jetzt wollen wir nach Berlin. Und klar, die Mannschaften, die da sind, noch im Pott sind, alle hochinteressant. Ich glaube, für die Bayern wird es dann auch wichtig, ein Heimspiel zu haben. So wie für die anderen Mannschaften auch. Also ich glaube, dieser Heimvorteil, der kann in einem K.O.-Spiel schon was ausmachen. Aber jetzt, ich habe so mein Wunschfinale.
Ja, ich weiß schon, welches.
Ja, SC Freiburg natürlich aufgrund meiner Vergangenheit. Und jetzt muss ich auch ein bisschen egoistisch denken. Eigentlich könnte es heißen Freiburg gegen Leverkusen, weil es meine Ex-Mannschaften sind. Aber in dem Fall Freiburg gegen Bayern, weil ich auch nach 6 Jahren mal wieder nach Berlin möchte. Und die Berichterstattung rund um das DFB-Pokalfinale, das ist halt was Besonderes, macht Spaß. Und deswegen, das wäre so. Das wäre schön, wenn es so kommt.
Da war ich auch noch nie. Ich war erst einmal im Olympiastadion, aber nur als als Tourist sozusagen, führungsmäßig mich da durchführen lassen. Aber ein Spiel da im Pokalfinale müssen wir eigentlich irgendwie hinkriegen, Torben, dass wir da zusammen hinfahren.
Das kann man auch zu zweit machen. Ich habe es in der Vergangenheit auch oft mit Uli Köhler mal zu zweit gemacht und so. Das kriegen wir schon hin.
So, das klingt doch vernünftig. Ja gut, über das Triple brauchen wir jetzt, glaube ich, nie mehr diskutieren. Da gucken wir mal, wenn es vielleicht Richtung Champions League, Viertelfinale, Halbfinale oder so geht. Aber klar, die Bayern haben alle Trümpfe erstmal in der Hand, auch was so dieses ganz, ganz große Ziel betrifft. Beziehungsweise es wäre ja sogar das Quadruple dann mit dem Franz Beckenbauer Supercup, den sie schon geholt haben gegen Stuttgart. Noch kurz zurück aufs Wochenende geblickt, auf das Spiel gegen Hoffenheim. Auch da die Bayern sich lange schwer getan und am Ende war es dann aber ein 5:1. Blöd gefragt, was hast du noch für Gedanken zum Spiel? Was ist dir noch aufgefallen? Thema Schiedsrichter hatten wir schon.
Ja, ich hätte es gerne 11 gegen 11 gesehen, tatsächlich. Ja. Ist eigentlich über die gesamten 90 Minuten nicht so extrem aufgefallen, dass Hoffenheim in Unterzahl gespielt hat. Also daher auch echt Sonderlob und Kompliment an Hoffenheim, was die für eine Saison spielen. Wie ist er das auch geschafft hat mit der Mannschaft, die Art und Weise, wie sie Fußball spielen und dann sogar auch in Unterzahl gegen die Bayern, das war schon beeindruckend. Und deswegen so 11 gegen 11 hätte ich mir ganz gerne angeschaut. Wäre möglicherweise dann vielleicht alles im Konjunktiv vielleicht noch ein bisschen anders ausgegangen, enger ausgegangen. Das Ergebnis ist sehr klar und verdeutlicht auch wieder, dass Gelb Tore schießt. Dass einfach die individuelle Qualität von Harry Kane, Luis Diaz in dem Spiel Odyssee halt ausschlaggebend war und ist, dass die Bayern dann eben halt auch wieder in der Höhe am Ende auch verdient gewinnen, die 3 Punkte holen. Die Höhe war ein bisschen überraschend, fand ich, aber das macht schon Spaß, gerade auch der Offensive zuzuschauen. Und das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, dass die Bayern so momentan, das haben sie jetzt gestern ganz gut wieder hinbekommen, also Flanken aus dem Halbfeld, Zweikampfverhalten, die Flanke allgemein zuzulassen, den Abstand relativ groß zu haben und dann einfach so die Dinger da reinfliegen zu lassen. Das war gegen Hoffenheim eben halt mit Kabak hatte die Chance, Aslani, beide mit Kopfballchancen, so mit den Dingern da aus dem Halbfeld, HSV, Vucevic mit dem Tor, ne, die Flanke ausgeschwänzelt draußen, das war Aslani in dem Fall, dann die Flanke und dann im Zentrum halt, ist da nicht so diese hundertprozentige weiß nicht, will es gar nicht Gier nennen, aber nah dran sein an dem Mann, sondern dieses Grundvertrauen, ja, wir sind ja groß, wir köpfen das weg und da stehen sie manchmal nicht so gut gestaffelt. Und das war das Einzige, was mir noch so vielleicht negativ aufgefallen ist, aber ansonsten war das ein geiles Fußballspiel. Also es hat echt Spaß gemacht zuzuschauen.
Wichtig natürlich auch aus Bayern-Sicht, dass es weiterhin 6 Punkte Vorsprung sind. Die Dortmunder haben ja am Samstag schon gewonnen. Meinst du oder glaubst du, es könnte trotzdem nochmal so ein kleines bisschen spannend werden? Also dass es nochmal auf 4, auf 3 oder auf weniger Punkte Abstand rausläuft? Die Dortmunder machen es halt einfach aktuell auch gut, ne? Also haben zuletzt auch alles gewonnen.
Ja.
Aber nicht alles komplett überzeugend, ja. Aber trotzdem, sie gewinnen ihre Spiele. Die Bayern werden sich wünschen, dass der Abstand möglichst groß bleibt. Ich glaube, das war sogar, ich weiß nicht mehr wann, bei irgendeiner Gelegenheit habe ich, vielleicht war es Manuel Neuer vor seinem Interview, ich habe gefragt, seid ihr eigentlich immer froh, wenn der Abstand möglichst groß ist oder habt ihr auch ein kleines bisschen mehr Spaß vielleicht, wenn es mal ein bisschen enger ist? Aber nee, die wollen einfach, dass es möglichst früh entschieden ist, dass es möglichst auch groß der Abstand bleibt. Ich kann mir vorstellen, dass es nochmal ein kleines bisschen eng wird, dass vielleicht die Bayern sich nochmal einen kleinen Ausrutscher leisten, vielleicht mal ein Unentschieden, dass die Dortmunder gewinnen, dass es dann vielleicht nochmal 4 Punkte werden oder so in der Art. Aber am Ende wird es Bayern verhältnismäßig souverän holen, da bin ich auch von überzeugt.
Also ich hoffe ja, dass zumindest bis zum Klassiker wir eine Tabellenkonstellation haben, wo es noch so ein bisschen prickelnd ist, wo dann vielleicht nochmal mit einem Sieg von Dortmund das dann nochmal richtig eng wird. Auf der anderen Seite sind die Bayern jetzt auch im Februar in der Lage, auch zu trainieren, dass sie lange Wochen haben, nicht diese englischen Wochen wieder haben. Und das war auch ein wichtiger Aspekt, das haben gestern auch die Spieler gesagt, Neuer und Kimmich und auch Jonathan Tah, dass sie jetzt auch froh sind. Es geht gar nicht so um die Körner, sondern es geht darum, dass sie froh sind, dass sie jetzt eben halt auch wieder ganz normale Wochen haben, um dann eben auch ganz normal zu trainieren, dass sie wieder Möglichkeiten haben, so die Automatismen, gewisse Dinge einzustudieren, dass auch mal eine Woche über trainieren können und dann die nächste Woche auch nochmal und dieser Aspekt dazu, dass die Bayern wieder Inhalte auch trainieren können, ein bisschen auch mal Pause machen können, den einen oder anderen Spieler auch mal rauszunehmen, lässt mich so ein bisschen zweifeln, dass die Bayern da komplett nochmal jetzt einbrechen und Dortmund muss so stabil bleiben, ne? Also die sind immer noch der Jäger und sie dürfen ja eigentlich gar keine Federn lassen. Und da sehe ich so ein bisschen das Problem, auch wenn ich mir einen spannenden Endspurt wünschen würde, dass Dortmund auf Strecke sicherlich auch nochmal Federn lassen wird. Sie haben jetzt noch die Champions League Quali, das dürfen wir auch nicht vergessen. Die haben jetzt den ganzen Februar auch nochmal wieder die komplette Belastung, müssen halt nochmal die Extraschleife über Playoffs machen. Der Kader natürlich auch in Breite nicht ganz so aufgestellt, wie die Bayern das haben, die Möglichkeiten auch individuell. Deswegen, sie können Freitag vorliegen gegen Mainz, Heimspiel. So, da darf natürlich dann auch nichts passieren zu Hause im Signal Iduna Park. Können da nochmal wieder auf 3 Punkte rankommen. Dann muss Bayern nach Bremen. Alles viel Konjunktiv, fiktiv. Aber die Bayern auf Strecke, nein.
Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr, niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion? Ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land sehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher. Alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/minga und geben Sie beim Bezahlen den Code MINGA ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Ich wollte auch gerade sagen, wir gucken es uns an. Vielleicht für alle Bayern-Fans, falls sie es nicht eh schon auf dem Zettel haben, 28.02., letzter Februartag, dann eben der Klassiker in Dortmund mit dir vor Ort. Sind wir gespannt. Da kann natürlich in so einem Spiel kann natürlich immer alles passieren. Gerade vor diesen Fans, vor dieser Kulisse. Schauen wir uns an. Ich habe heute eine ganz, ganz einfache Frage an den Ex, die aber vielleicht gleichzeitig dich in die Bredouille bringen könnte. Die Frage wäre eigentlich sehr klar, wer war dein Lieblingstrainer? Aber du willst dich wahrscheinlich nicht auf einen festlegen und deswegen ist es vielleicht dann doch nicht ganz so einfach. Aber hast du vielleicht 2, 3, wo du sagst, boah, unter denen hat es besonders viel Spaß gemacht, unter denen war irgendwas grundsätzlich besonders, unter denen habe ich besonders viel gelernt?
Also ich habe ja Facetten von Trainern gehabt, angefangen mit Michael Lokowski damals, das war auch so ein harter Hund, so ein sturer Knochen, wo ich als junger Spieler immer oftmals gar nicht wusste, woran ich bin. Kaum geredet, kaum Lob, kaum Feedback. So wenn du gespielt hast, wusstest du, dann machst du viel richtig im Training.
Nick Schimpf ist nur gelobt, sagt man in Bayern.
Ja. Dann kam natürlich Volker Finke. Als junger Spieler war das natürlich dann nochmal der absolute Kontrast zu dem, was ich vorher erfahren habe. Sehr kommunikativ, Oberlehrer, Volker, entschuldige, aber redet gerne, redet viel, viele Videoanalysen, Videostudium, aber tatsächlich voll Ahnung vom Fußball. Also wollte auch so ein bisschen den gläsernen Profi haben, wie du dein Geld anlegst, was du isst, was für ein Auto du fährst, wie du dein Geld anlegst, mit wem du dich triffst, so ungefähr. Super Kompensation, die ersten 8 Stunden nach dem Spiel. Also hat er so ganz klare Strukturen und war manchmal auch recht viel. Ja, und dann ging es weiter, ne, mit erstmal Leverkusen, Christoph Daum natürlich. Das war besonders in seinen Ansprachen, in seinen Motivationen, was wir gemacht haben, über Scherben gelaufen, Jürgen Höller, irgendwelche Stangen verbogen. Also der hatte immer wieder was Neues im Petto. Das war natürlich auch sehr, sehr interessant. Und dann, klar, Werner Beinhart hat mich auf eine Art und Weise geprägt, weil er halt Werner war. Werner war immer geradeaus. Du wusstest, woran
Werner
du bist.
Lorand, ne?
Werner Lorand, ne? Werner Lorand. Genau, knorrig, manchmal auch aggressiv, was Trainingsinhalte anging und auch in seiner Art und Weise, uns das deutlich zu machen, wenn wir gerade auch Derbys gegen die Bayern verloren haben. Also sehr, sehr harter Trainer, muss ich sagen. Ja, und dann Friedhelm Funkel in Frankfurt war herausragend gut, in sich ruhend, als Spieler und Trainer so viel erlebt. Er hat eine klare Hierarchie in der Mannschaft gefordert und gefördert, hat viel laufen lassen, viel auch aus der Mannschaft heraus, dass die erfahrenen Spieler dann tatsächlich auch viel lenken. Also Friedhelm Funkel war in sich ruhend, also das hat richtig Spaß gemacht. Und egal wie es lief, gut, schlecht, hin und her, der hat immer die richtigen Ansätze und Ansprachen gefunden. Also ich fand den, muss ich sagen, da tatsächlich sehr, sehr gut. Und dann hatte ich noch ganz, ganz viele, ob Peter Packholt, Falco Götz, Rainer Maurer, Uwe Wolf, gab ganz, ganz viele noch. Aber das waren die ich jetzt genannt hat, so würde ich sagen, erstmal die prägendsten Trainer meiner Karriere.
Spannend. Lange Rede, kurzer Sinn. Jeder hat seine eigenen Ansätze, jeder hat seine eigenen Aspekte, jeder ist auf seine Art auch gut und deswegen auch schwer, sich festzulegen. Verstehe ich komplett. Und natürlich Werner, auch spezielle Geschichte. Ruhe und Frieden kann man vielleicht an der Stelle noch sagen.
Absolut. Und Christoph Daum, beide.
Absolut, stimmt. Ja, klar. Dann lass uns wieder ins Inhaltliche, ins Sportliche zu den Bayern gucken. Vom Pokalschlager gegen Leipzig zu Xaver-Schlager. Lothar Matthäus hat ihn gestern angesprochen im Live-Kommentar als Experte neben Wolf Fuß. Klar ist, dass er RB Leipzig im Sommer verlässt. Und Lothar hatte die Idee, ey, wäre das nicht ein perfekter Ersatz für Leon Goretzka, der ja auch im Sommer definitiv die Bayern verlässt. 28 Jahre alt, 141 Bundesligaspiele, 15 Champions-League-Spiele, also schon Erfahrung, 23 Torbeteiligungen für einen defensiven Sechser, finde ich auch zumindest ordentlich. Kannst du dir ihn grundsätzlich bei den Bayern vorstellen?
Du hast mir die These ja jetzt vor die Füße geschmissen. Ich wäre ein guter Ergänzungsspieler, das sage ich ganz bewusst so. Weil auf den Positionen im Mittelfeld für mich Kimmich und Pavlovic in Zukunft erstmal das erste Duo ist und danach kommt Tom Bischoff, der auch da ist, der auch ambitioniert ist, diese Position zu spielen. Je nachdem, was mit Conny ist, mit der Vertragsverlängerung oder nicht, auch einer, der da auch im Zentrum spielen kann, wenn eben halt hinten rechts möglicherweise auch noch was passiert auf dem Transfermarkt. Deswegen ist es jetzt erstmal nicht der Name, der mich komplett vom Sockel reißt und sagt, also Schlager zu den Bayern macht durchaus zu 100% Sinn. Das sehe ich nicht so. Also es hat mich ein bisschen überrascht. Klar hat er Aspekte in seinem Spiel, die interessant sind. Ja, auch dieses bissige Zweikämpfe draufgehen. Sich aus Positionen auch befreien zu können. Aber bei den Bayern war das natürlich mit Upa und mit Conny Leimer sehr gut gepasst hat in der Vergangenheit. Heißt es für mich nicht, dass das ja jetzt Topfzugdeckel und das auch der nächste ist, der da super in das Profil oder super zum FC Bayern München passen würde. Also da sehe ich nicht zu 100% so.
Verstehe ich. Ich finde, wenn jetzt Xaver Schlager sagt, ich habe Bock drauf bin auch mit der Rolle zufrieden, die es dann wahrscheinlich gibt, eben Sechser Nummer 3, 4 zu sein oder halt der eine Sechser, den du reinwirfst, wenn du defensiv nochmal so einen wirklich so einen Zerstörer, so einen Abräumer brauchst, und das ist er ja definitiv, dann würde ich sagen, ey Bayern, warum nicht? Holt euch den, habt ihr einen erfahrenen Profi, den du auch, sagen wir mal, du führst 2-0, schmeißt den mit rein, statt Pavlovic, statt Kimmich, nochmal ein bisschen defensiveres Denken, dann macht das, aber er wird die Bayern jetzt erstmal nicht in dem Sinne voranbringen. Aber Ergänzungsspieler, für mich eine super Option. Bin eh gespannt grundsätzlich, aber, was da die ja.
Aber Felix, das ist ja dann wieder auch der Punkt, arbeitest du dann eigentlich gegen deine Philosophie, gerade jetzt auch, was dann auch noch mehr junge Spieler angeht, ne, jetzt so, die jetzt auch verliehen worden sind, die dann möglicherweise zurückkommen, ja, also deswegen, das ist jetzt nicht so dieser Top-Transfer für mich, wo ich sage, das macht zu 100% Sinn, den musst du definitiv holen, weil er eben halt das und das, so, und deswegen so als Ergänzungsspieler, klar, wenn er die Rolle annehmen würde, aber ich, wie gesagt, glaube nicht, dass er sich durchsetzen kann gegen die schon da Spieler, die da sind.
So, ja. Sind wir gespannt. Es war ja erstmal auch nur eine Idee von Lothar, ne? Also ist jetzt nicht so, dass da noch Infos dahinter stecken oder Fakten oder wie auch immer. Aber gucken wir uns natürlich an. Prinzipiell würde ich mir wünschen, dass er in der Bundesliga bleibt, weil ich ihm auch gern zuschaue. Weil er so ein 100%iger ist. Dann lass uns noch kurz vorausschauen auf den kommenden Samstag, die Bayern zu Gast bei Werder Bremen. Waren früher große, große, große Duelle.
Ja, herrlich.
Ist ja auch so ein bisschen der Verein, der mich am meisten abholt, was Sympathien betrifft. Werder Bremen hat sich irgendwann so entwickelt, auch wenn ich überhaupt nicht aus der Richtung komme, im Gegensatz zu dir. Aber Diego, Özil, Klasnic, Ailton, Miku, Naldo und wie sie alle heißen, Per Mertesacker. Entsprechend blutet mein Herz aktuell ein bisschen. 11 Spiele in Folge nicht gewonnen in der Bundesliga, Platz 16. Horst Steffen entlassen, Daniel Thune geholt. Ich fürchte, es wird definitiv eine Saison gegen den Abstiegskampf. Nicht nur jetzt aktuell, sondern auch mit Blick auf die weitere Saison. Was erwartest du da oder was erwartet die Bayern in Bremen aus deiner Sicht? Eine Pflichtaufgabe, sollte man erstmal meinen.
Abstiegskampf. Und das ist eben jetzt die Frage, ob Bremen das kann. Also so jetzt in so einer Redouille, in so einer Lage hat man ja Bremen schon lange nicht gehabt, dass sie jetzt da unten dann auch komplett auf die Abstiegsränge rutschen. Jetzt hast du mit Daniel Thune natürlich auch einen Trainer, der das kennt aus der zweiten Liga und finde ihn auch einen interessanten Trainer, aber ich bin mir sicher, dass sie nach dem Spiel am Samstag auch sich weiter in der Tabellenregion bewegen werden, weil die Bayern weitermachen, weil ich gehe davon aus, dass Dortmund zu Hause gegen Mainz gewinnt und dann eben halt diesen Rückstand wieder von 3 auf 6 ausbügeln. Also die können auch gerade nicht nachlassen, deswegen gibt es ja auch Möglichkeiten im Kader bei den Bayern eben halt auch nochmal zu rotieren, Frische reinzubringen, jetzt gerade auch nach der englischen Woche. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Bayern sich da auch in Bremen durchsetzen werden.
Die Bremer schon 39 Gegentore kassiert in 21 Spielen, also fast 2 pro Schnitt. Und das ist nicht der Bayern-Schnitt, sondern das ist der allgemeine Bundesliga-Schnitt. Entsprechend könnte man jetzt erstmal erwarten, dass da dann auch eine Menge Gegentore auf sie zukommen. Gucken wir mal, wenn sie es defensiv nicht hinbekommen und im Hinspiel in der Allianz Arena gab es ein 4-0 für Bayern, dann könnte es da auch wieder ordentlich auf den Deckel geben.
Wie viel haben die geschossen? Hast du es vorliegen?
Sag ich dir auch.
Das ist so richtig viel.
22. Ich glaube
auch die Offensive. Ja, genau. Ich glaube, da hakt es nämlich auch
bei gut, ein Tor im Schnitt pro Spiel. Ja, es ist auf beiden Seiten. Also die Bayern haben weniger als die Hälfte an Gegentoren kassiert und fast 4-mal so viele gemacht. Das zeigt ganz gut die Dimensionen, die da aktuell so vorliegen beim Nord-Süd-Gipfel, Nord-Süd-Duell. Ich glaube, dann haben wir alles besprochen, vor allem die sportlichen Dinge gerade, und das spricht ja auch für die Bayern, gibt's einfach ansonsten nicht die ganz großen brennenden Themen. Klar, da Upamecano, Harry Kane etc. gucken wir, was die Vertragsverlängerung betrifft, gibt's aber nichts wirklich Neues. Da wird die nächsten Wochen mit Sicherheit nochmal das ein oder andere passieren. Torben, dann sage ich dir, 45 Minuten haben wir geschafft, vielen Dank und
eine Halbzeit. Spaß
heute. Immerhin. Ja. jetzt halt der Wechsel zur Pause, aber damit müssen wir dann noch leben können. Vielen Dank, fürs Zuhören und bis nächsten Mittwoch aller Wahrscheinlichkeit nach. Ciao, ciao.
Grüße gehen raus, bye.
Mir ist dann 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.